Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Tout est permis, alles ist möglich. Den Song hat die französische Sängerin und Pianistin Oren zusammen mit Calexico in deren Studio in Tucson, Arizona aufgenommen und sich damit einen Traum erfüllt. Deutschlandfunk Kultur. In keinem Bundesland stehen so viele Schlösser, Guts und Herrenhäuser wie in Mecklenburg-Vorpommern. Insgesamt sind es rund 2400. Im damaligen Mecklenburg-Strelitz und im seinerzeit zu Preußen gehörenden Vorpommern haben Königsfamilien ihre Sommerresidenzen gebaut. Viele Landadlige haben dort gelebt und ihre Güter bewirtschaftet. Heute sind viele der Herrenhäuser und Schlösser prächtig saniert. Doch gut 1800 Gebäude warten noch immer darauf, vor dem Verfall gerettet zu werden. Ob und wie ein solches Unterfangen heutzutage gelingen kann, hat unsere Landeskorrespondentin Silke Hasselmann beim Besuch einiger neuzeitlicher Schlossherren erkundet.
Wir sind bei der Terrasse bei. Er hat Steine gebracht und hat gesagt, die müssen gleich vermauert werden.
Sagt der Maurer und mischt Beton für das Setzen schwerer Steine an. Dass die gleich für die Terrasse von Schloss Bülow vermauert werden müssen, das hat ihm Till Alexander Herzer aufgetragen. Der stammt aus Hannover, ist Landwirt und lebt mit seiner Familie seit 1995 in der sprichwörtlichen Pampa westlich von Schwerin. Die Familie will hier bleiben. Nur sollen sich Familien und Arbeitsleben künftig im Nachbardorf Bülow abspielen. Genauer gesagt im dortigen Schloss, das sie vor 4 Jahren von dem mittellos gewordenen Voreigentümer gekauft haben, erklärt Till Alexander Herzer zur Begrüßung und lädt zunächst zum Überblick ein.
Wir gehen einmal nach oben auf die große Dachfläche. Das handelt sich hierbei um ein flaches Dach mit Pappdache bedeckt, das eine Attika hat und durch die Höhe des Gebäudes eine tolle Aussicht über das große Gelände, was um das Gutshaus oder Schloss liegt, bietet.
Das einstige Kupferdach ist lange verschwunden. Die Legende will es, dass die damalige Eigentümerfamilie Barner wegen des Ersten Weltkrieges das Kupfer für des Kaisers Kriegskasse herunterholen und anschließend Dachpappe auftragen ließ. So gesehen, lacht Alexander Herzer, sei die dringend notwendig gewordene Sanierung des flachen, rechteckigen Daches mit seinen 4 quadratischen Türmen historisch genau erfolgt und nebenbei deutlich preisgünstiger als bei Kupfer. Der Blick schweift jedenfalls auch so in alle Richtungen über eine gefällig hügelige Landschaft.
Das Gebäude wurde 1746 im Stil des Barocks erbaut. Und die Flächen, die wir jetzt also da vorne sehen, diese Ackerfläche und der anliegende Wald, das sind ungefähr 45 Hektar, gehören schon seit längerem zum Betrieb. Und dieses Gebäude war sehr intensiv und gut genutzt zu DDR-Zeiten mit Wohnungen, Konsum, Kindergarten, Bürgermeisterbüro, also Rat der Gemeinde, so wie man es kennt.
Genau, das ist ganz was Typisches, ne?
Ganz typisch. Und nach der Wende wurde das Gebäude leergezogen, stand lange, lange leer, hatte dann 2004 einen Käufer gefunden, der, naja, wenn ich jetzt frech bin, würde ich sagen, rückwärts gebaut hat und nicht vorwärts. Also hat zugesehen, wie es weiter verfallen ist.
Man sagt Eigentum verpflichtet, aber es verpflichtet nicht dazu, sein Eigentum dann so weit zu hegen, zu pflegen, zu sanieren, dass man sagt, okay, der Verfall wird gestoppt. So weit geht die Verpflichtung dann auch nicht? Oder wie würden Sie die empfinden?
Ja, also es gibt natürlich eine moralische Verpflichtung und es gibt natürlich auch, weil das Gebäude denkmalgeschützt ist, eine Verpflichtung, die man als Denkmalschutzbehörde aussprechen kann. Aber erstmal ist es schwierig, sie durchzusetzen. Und zweitens ist es natürlich noch besonders schwierig durchzusetzen, wenn sozusagen die finanzielle Möglichkeit nicht bestehen, die Auflagen zu erfüllen. Das ist ja oft so das Problem, muss ich sagen, dass ja viele Gutshäuser hier in Mecklenburg für 1 Euro oder 1 Mark ganz am Anfang verkauft wurden. Die hat, ich sag mal ganz frech, jeder. Aber ob die zweite und dritte und vierte Mark noch da ist oder Euro, um die Sanierung dann durchzuführen, das ist dann schon immer ein bisschen schwieriger.
Wie jeder, der ein altes Gebäude anfasst und sanieren will, seien auch Sie nie vor immer neuen, teuren Überraschungen sicher, sagt Till Alexander Herzer wenig später beim Gang durch das kellerlose Gutshaus. Der Mann im grünen Arbeitsoverall erledigt übrigens alles allein, was mit Kabeln, Rohren, mit End- und Versorgungssystemen zu tun hat. Ansonsten helfen ihm seine Angestellten, sofern auf den Feldern und in den Ställen nichts zu tun ist, und natürlich Fachfirmen, allesamt aus der Region, vom Zulieferer der Baumaterialien über Fensterbauer, Parkettleger bis zu den Restauratoren.
Rico?
Ja.
Ich habe noch ein bisschen Bedarf, ich auch noch kurz.
Im Spiegelsaal ist Hanja Schütz dabei, die aus Stuck bestehenden Schmuckelemente an den Wänden und oberhalb der vier Saaltüren zu retten. Die junge Mecklenburgerin steht auf einem Gerüst und setzt der grell ausgeleuchteten Wand immer wieder mit einer kleinen Spritze und anschließend mit ihrem Spachtel zu.
Also das ist ja ein älterer Putz, die Stuckaturen sind auch älter und es ist klar, dass sich da irgendwann Risse bilden, weil das Mauerwerk auch arbeitet. Teilweise sind hier auch Holzkonstruktionen noch um die Tür rum im Mauerwerk. Da arbeitet das Material auch unterschiedlich, sodass sich da Hohllagen bilden im Putz. Und gerade über den Türen hier sind die Putzfelder schon stark geschädigt. Man sieht zwar nur ein paar Risse, aber da sind sehr starke Hohllagen hinter. Die hinterfüllen wir jetzt im gesamten Wandbereich, damit der Putz erhalten wird und die Stuckaturen.
Zu Gast bei Robert Uder, der sich im Jahr 2010 einen großen Kasten aufgehalst hat, wie er selbst sagt, das Schloss Vogelsang bei Güstrow.
So, da hinten könnten wir uns was zum Sitzen nehmen.
Meint Robert Ude und schlendert zu einem Tischchen unter einer riesigen Buche im rückwärtigen Park. Durch lautes Krächzen irritiert, blickt der ehemalige Arzt aus Rostock zum Himmel und lächelt.
Unsere Raben sind hier ganz präsent heute. Ja, das könnte Odin sein oder Floki. Auf alle Fälle ist er ziemlich vorlaut. Riesig geworden, krass.
Und passt zu dem Herrenhaus, das Mitte des 19. Jahrhunderts im englischen Tudor-Stil errichtet worden war. Anfang der 1990er Jahre, also kurz nach der deutsch-deutschen Wiedervereinigung, versuchten sich diverse Glücksritter an Schloss Vogelsang. Die letzten schlachteten es zugunsten anderer Schlösser aus und nahmen alles mit, was nicht nied- und nagelfest war. Als Robert Ude es entdeckte, verkaufte er sein Rostocker Eigenheim und lebt seitdem mit seiner Familie im früheren Gutsstall, um von dem Schloss zu retten, was zu retten ist. Neue Fenster hat es mittlerweile bekommen, doch an vielen Stellen der Fassade gibt bröckelnder Putz die Sicht auf die darunter vermauerten Ziegelsteine frei. Obwohl viele Leute diesen morbiden Charme schick fänden, werde er die Fassade putzen lassen. Irgendwann jedenfalls, sagt Robert Ude.
Weil es hat ein Putz an diesen Häusern ja durchaus auch eine bauphysiologische Funktion und eine Schutzfunktion. Wir werden uns das die nächsten 2-3 Jahre gar nicht leisten können. Insofern können sich alle noch an diesem kaputten Charme erfreuen.
Können Sie sich daran denn noch erfreuen?
Das ist schwierig. Also seit 10 Jahren ist dann quasi alles an Kraft und Energie in diesem Haus. Das Haus hat seinen dritten großen Bauabschnitt hinter sich gebracht. Das Dach ist drauf. Es regnet nicht mehr rein. Wir haben hier ganz andere Phasen erlebt mit diesem Haus, das hier einfach eine Ruine war, in dem es quasi innenseitig die Wasserfälle sich widerspiegelten, ne? Wie in schönen modernen 5-Sterne-Hotels im Foyer. Das war hier ungewollt. Wir haben hier 900.000 Euro versenkt. Das Haus ist nutzbar. Es steht. Wollen wir nach oben auf den Turm?
Ja.
Sagt Jorinde Bugenhagen und folgt Robert Ude zur neu gesetzten 39-stufigen Holztreppe, die vom Ballsaal über den Dachstuhl hinauf auf das frisch gedeckte Dach führt. Die Architektin kümmert sich bei der Deutschen Stiftung Denkmalpflege um die Umsetzung von Denkmalschutzprojekten in Mecklenburg-Vorpommern. Es ist ihr erster Besuch des mecklenburgischen Schlosses Vogelsang. Sie wolle selbst einmal sehen, was die Bonner Privatstiftung dort eigentlich schon gefördert habe und worum es bei dem aktuellen Projekt gehe.
Na, wir haben verschiedene Förderabschnitte jetzt gehabt. Also, wie er beschrieb, eben diese Treppe, die wir gerade hatten, weil das eben durch diesen massiven Hausschwammbefall eben der historische Bestand da nicht mehr zu retten war. Jetzt für den nächsten Fördervertrag geht es um die Ergänzung der kleinen Bekrönungen, die irgendwo im Haus schon liegen. Also ein Foto habe ich schon gesehen, ich weiß nicht, wo sie sind. Genau.
Der Fachfirma auf Palette. Dann kommen die nebens alle 16 hier an. Vorher werden die hier aufbereitet, entsprechend zurückgebaut oder wieder erstmal richtig hergerichtet, abgeputzt.
Die Krönchen, von denen hier die Rede ist, sollen in Kürze auf die vielen kleinen Ziertürme des Daches gesetzt werden. Dann würden die Türme wieder originalgetreu nach Tudor aussehen. Daran wiederum könne man Gästen des Hauses und Besuchergruppen ganz gut die Regional- wie Zeitgeschichte erläutern. Denn die Steinkrönchen stehen für den englischen Tudor-Stil, in dem ein bürgerlich orientierter Landwirt 1840 dieses Herrenhaus samt englischem Park hatte bauen lassen. Damals eine Entscheidung für einen freiheitlichen Lebensstil statt für konservativen Landadelsmuff, sagt Robert Ude. Das Vermitteln von Geschichte anhand von Denkmälern, wie hier in Vogelsang, das trifft einen Nerv bei Denkmalpflegerin Jorinde Bugenhagen, denn
das ist wirklich eine ganz, ganz schwierige Sache, dass wirklich viele, viele, viele junge Leute sich noch niemals Gedanken um ein Denkmal gemacht haben. Ein Denkmal ist eine Reiterstatue auf einem Podest und dass jetzt vielleicht noch ein Schlossendenkmal ist, okay, eine Kirche vielleicht auch noch, aber der ganze Zusammenhang, die gesamte Dorfstruktur ja gerade hier regional in Mecklenburg-Vorpommern, so sind die Dorflandschaften alle organisiert. Das sind alles Gutsdörfer, die man dann aber wahrnimmt, wenn man es einmal gesehen hat. Und ich denke, da hilft es eben gerade, wenn Sie sagen, wir stehen hier mit den vor Ort und sagen, gucken wir mal so, funktioniert das? Hier haben wir den Park und die Zufahrt und dass man einfach so ein Verständnis auch für die gesamte Landschaft, für die Kulturlandschaft entwickelt. Weil wenn man die Werte nicht kennt, kann man sie auch nicht schützen. Das ist einfach wirklich so.
Zurück im riesigen Ballsaal mit seinem ungeputzten Gemäuer, den spitz zulaufenden Fenstern und den beiden parallel zueinander stehenden mindestens 20 Meter langen Holztafeln samt Stühlen. Sie scheinen auf die nächsten Festgäste zu warten, die sich im Herrenhaus Vogelsang einmieten.
Die Alteigentümer selber, die haben hier mit 120 Leuten genau hier im Park im letzten Herbst ein großes Familien-Revival quasi gefeiert. Und die finden es alle toll, die feiern ja auch gerne. Aber die haben null Interesse, sich das anzutun. Null Interesse, weil natürlich, so romantisierend man rangehen mag, diese Häuser haben durch den Einigungsvertrag einfach kein Einkommen. Die haben keine Scholle, die haben keine Landwirtschaft drumherum. Man muss so ein großes Haus ja nicht nur investiv wiederentwickeln, man muss es ja auch betreiben oder irgendwie hochhalten. Das ist schwer, das macht Arbeit. Wir sind auch nicht, wie man es auf historischen Fotos sehen kann, irgendwie von 6, 8 Bediensteten umgeben, sondern wir sind hier die Mägde und Knechte, die dann für irgendwelche freundlichen Gäste des Hauses natürlich rennen, um einfach diesem Haus ein Stück wirtschaftliche Kraft zuzuführen.
Bei all der Arbeit am eigenen Traum vom Schloss engagiert sich Robert Ude auch im Verein Schlösser, Guts- und Herrenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern e.V. Seit kurzem sei eine dritte Generation an Schlossherren unterwegs, findet er. Das Interesse an den noch immer rund 1600 leerstehenden Gutshäusern in Mecklenburg-Vorpommern sei in der Regel getrieben von einer Mischung aus schlechtem Klimagewissen, viel billigem Geld und nervendem Großstadtstress. Als würden sie auf einmal buchstäblich den Wald vor lauter Bäumen sehen, suchen sie ihr Refugium nicht mehr in der Ferne, sondern bemerken die Kleinode vor ihrer Haustür, mitten in der seenreichen, dünn besiedelten Pampa von MacPom.
Mit Corona ist es völlig irre, was wir gerade erleben. Wir kriegen ja quasi jede Woche 2 Anfragen von wirklich echt interessierten, kaufwilligen Berlinern, Hamburgern. Die sind einfach betucht. Denen war klar, dass auch in einer 150 Quadratmeter Wohnung in Berlin sich ein Lockdown nicht gut anfühlt. Und das ist das Ergebnis. Es gibt so eine neue Landflucht. Aber wahrscheinlich eher eine Landflucht der Betuchteren, die einfach mal auch ein paar hunderttausend Euro problemlos durch den Verkauf einer Stadtwohnung locker machen können. Und die legen natürlich seltenst los mit diesem Sanierungskonzept. Die wollen einfach diese Weite haben, die wollen einen geschlossenen Hof haben, die wollen im besten Fall auch ein beziehbares Haus haben. Das ist, glaube ich, eine völlig neue Generation.
Und noch eines beobachtet Robert Ude. Obwohl sie zumeist hohe Investitionen erfordern und in der Regel keine Rendite abwerfen, legen immer mehr Ausländer ihr Betongeld in Guts- und Herrenhäusern von Mecklenburg-Vorpommern an.
Es sind zunehmend mehr polnische Eigentümer, auch hier auf dem Markt, die sich wirklich zurückziehen aus Polen, die einfach Angst haben, über die politischen, in diesen politischen Entwicklungen als liberale, progressive, gut betuchte Menschen dauerhaft kein Zuhause zu haben. Die sichern sich im grenznahen Bereich, aber auch hier. Die suchen ganz gezielt nach Objekten, gerne auch, wo sie noch investieren können, weil sie vielleicht eine Baufirma haben, aber eigentlich, da geht es um Kapitalflucht.
Zurück im Schloss Bülow in Westmecklenburg. Fertig ist das Äußere, das Dach mit den 4 Ecktürmen, die Fenster und Türen, die Terrasse und die ockergelbe Fassade samt Balustrade und hellblau leuchtendem Wappen über dem eichenhölzernen Eingangsportal. Innen aber noch immer viel Baustelle. Das nächste Etappenziel der jetzigen Schlossherren, Till Alexander Herzer, lacht.
Auch da muss ich sagen, arbeite ich, wie man es so schön immer sagt, NOB, nicht ohne Befehl. Also meine Frau hat festgelegt, dass Weihnachten oben im Saal gefeiert werden soll. Danach geht es im zweiten Schritt dann hier unten weiter.
Gefragt nach Lehren und Empfehlungen für Nachahmer, meint der Landwirt und Schlossherr, möglichst viele Aufträge in der Region vergeben, Stichwort kurze Transportwege, bessere Kontrolle, schnellerer, spontaner Kontakt. Außerdem Obacht beim Abrechnen. So habe Brüssel ihnen die zugesagte EU-Förderung für die Türen in den vier Türmen kurzerhand gestrichen, nachdem der Fensterbauer sie auf Maß angefertigt und eingebaut hatte. Der Grund?
Weil sein Computerprogramm eigentlich nur Haustüren hergibt und sie von der Bauart auch sind wie eine Haustüre und auf der Rechnung Haustüre und nicht Turmtüre stand. Und auf die Frage, warum wir nicht eine geänderte Rechnung einreichen durften, wurde einfach gesagt, nee, die Frist ist schon abgelaufen. Und das ist so ein bisschen die Frage immer, geht es um die Sache oder geht es nur um Formalitäten? Und das ist eigentlich schade, weil wir müssen eigentlich an der Sache arbeiten und nicht uns mit Formalien beschäftigen.
Und dann helfe neben viel Ausdauer, guten Nerven und genügend finanziellen Mitteln noch etwas, ergänzt der ehemalige Niedersachser.
Also man muss wahnsinnig viel Freude an unserem schönen Land Mecklenburg haben. Man muss Freude haben an diesen Gebäuden, die es gibt, die zu erhalten. Und da finde ich es immer ganz wichtig, dass man sie nicht kaputt sanieren darf. Also nicht alles alte runter und dann nur glatt überputzen, weil es war früher nicht ganz glatt. Ansonsten, man muss eigentlich dann versuchen, auch hier sesshaft zu sein, wenn man nicht schon Mecklenburger ist, um die Freude auch dann an dem Ganzen zu haben. Also am Entstehen und nachher an dem Entstandenen.
Teures Hobby. Privatleute renovieren Guts- und Herrenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern.